Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das Bildungsmagazin.
Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Job. Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert. Um den so schwer zu bekommenen Durchblick bei der Berufswahl ging es in dieser Woche in einem Schwerpunkt in Campus und Karriere. Und auch heute widmen wir uns Fragen rund um die Suche nach dem Job. Besser dem Beruf, der passt. Wo finden junge Menschen die für sie passende Beratung überhaupt? Ab welchem Alter beschäftige ich mich mit meinem künftigen Beruf? Wie frei ist denn die Berufswahl heute? Wie stark bestimmen die Eltern? Geht es um meine Neigungen und Talente oder die Gesellschaft, die die Berufswahl stark beeinflusst? Denn da gibt es ja schon Erwartungen, dass jemand die Pflege- oder Care-Arbeit leistet. Oder auch im Job an Nachhaltigkeit oder Ökologie beispielsweise denkt. Liegen da auch meine Talente? Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Job. Unser Thema. Und Sie können sich beteiligen. Rufen Sie uns kostenfrei an unter der 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder senden Sie uns eine E-Mail dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer an campus@deutschlandfunk.de mit Ihren Geschichten, Fragen, Anregungen. Ich stelle unsere Gäste vor. Professor Michael Heister vom Bonner Bundesinstitut für Berufsbildung, dort Leiter der Abteilung Initiativen für die Berufsbildung. Willkommen im Studio.
Ja, guten Tag.
Lutz Timm, privater Berufsberater vom Timm-Institut für Bildungs- und Karriereberatung in Schwerte, NRW. Willkommen auch hier im Studio, Herr Timm.
Herzlichen Dank.
Und ich begrüße zugeschaltet aus Ilmenau Vincent Raue, berufendes Mitglied der Thüringer Landesschülervertretung. Willkommen, Herr Raue.
Herzlichen Dank, guten Tag.
Herr Raue, bis November waren Sie der Landesschülersprecher für die Berufsschulen und auch der Vorstandsvorsitzende der Landesschülervertretung. Sie sind auch der Schulsprecher, nehme ich an, an Ihrem Schulbildungszentrum Saalfeld-Rudolstadt und kennen das Reinschnuppern ja in die Berufswelt. Aus eigener Erfahrung in mehreren Schulformen, erzählen Sie mal ein bisschen, was haben Sie da an Erfahrung? Berufsschule, Gymnasium, Regelschule?
Also ich war zuerst am Gymnasium, dann an der Regelschule und jetzt eben am beruflichen Gymnasium, an der Berufsschule. Und ich habe mehrere Praktikas mitgemacht. Ich glaube, das kennt jeder, dass man es wenigstens einmal in seiner Schulzeit gemacht haben muss. Einmal am Gymnasium in der 8. Klasse und dann nochmal an der Regelschule in der 9. Klasse, jeweils 2 Wochen. Hab da in insgesamt 3 Betriebe reingeschnuppert, habe mir also einmal die 2 Wochen aufgeteilt, eine Woche in der einen Firma, eine Woche in der anderen Firma und so die ersten Erfahrungen gesammelt, sage ich jetzt mal. Und dann ging es in der Regelschule weiter mit weiteren Angeboten, zum Beispiel von der Handwerkskammer oder von der IHK, also von der Industrie- und Handelskammer hier in Thüringen oder von der AOK. Die haben Berufsberatung gemacht, haben einfach ein bisschen sich vorgestellt, gesagt, wie sie uns als angehende Absolventen des Realschulabschlusses unterstützen können, uns einen Job zu suchen oder Bewerbungsgespräche zu führen oder sowas. Und dann gab es auch eine Berufsmesse mit verschiedenen Firmen aus der Region und da hatte man sogar die Möglichkeit, Speeddating zu machen mit Firmen, also praktisch wie kurze Bewerbungsgespräche. Das waren so die Inputs, die ich bekommen habe aus der Berufsorientierung beziehungsweise Tipps und Hilfestellungen.
Herr Rau, wenn wir da vielleicht später nochmal drauf kommen können, was war denn Ihr allererster Berufswunsch?
Mein allererster Berufswunsch war Soldat, durch mein Elternhaus geprägt, da mein Vater Soldat war und ich damit praktisch aufgewachsen bin und ich es schon immer ganz interessant fand, was die gemacht haben. Also ich bin jemand, der gern draußen ist und gern was sich auch körperlich betätigt und da ist die Bundeswehr, war so ungefähr die erste Wahl.
Und ist das heute auch noch so? Deshalb die Frage vorher vorneweg.
Heute ist es nicht mehr so, da hat sich ziemlich geändert, da geht es eher in Richtung Geisteswissenschaften, Studium und danach mal schauen, wo mich der Wind hintreibt.
Bei der Berufsorientierung, Michael Heister vom Bundesinstitut für Berufsbildung, was wird denn da am intensivsten gefördert, ganz allgemein mal gefragt?
Also intensiv gefördert wird tatsächlich in den Schulen jetzt, also da wird relativ intensiv heute gefördert, viel intensiver als früher, dass wirklich zum Teil eine Woche, zwei Wochen Berufsorientierung gemacht wird und dann einfach geguckt wird, was ist für jemand gut, welchen Beruf kann er ergreifen, wo sind seine Interessen und eben auch wirklich auf die positiven Sachen geguckt wird, also wo kann er dann wirklich sich entwickeln. Und ich finde, das ist jetzt bei Herrn Rauer ja auch wunderschön rausgekommen, der wäre sozusagen unser Beispiel für gelungene Berufsorientierung, weil er hat ja wirklich alles gemacht. Er hat Praktika gemacht, er hat IHK mitgekriegt, er hat von den Eltern einen Anstoß bekommen, also eigentlich so ein wunderschönes Beispiel.
Ich führe mal in unsere Runde ein, den Lutz Timm als Berufsberater. Wo setzen Sie denn an bei Ihrer Arbeit, beim Bedarf der Gesellschaft oder bei den Prägungen, Neigungen der Schüler?
Bei der Freiwilligkeit der Schülerinnen und Schüler. Also der Herr Rauer sagte gerade, ich muss das machen. Da ist natürlich in der Berufsorientierung auch in den unteren Jahrgangsstufen vor allem immer ein gewisser Zwang da, um die Schülerinnen und Schüler heranzuführen, klar. Nur am Ende sollte so ein Prozess der Orientierung freiwillig erfolgen. Das ist schwierig, das ist nicht bei jedem der Fall. Also da gibt es sowas wie Kampfhubschraubereltern, die wollen, dass die Kinder sich orientieren. Das kann schwierig werden. Mir ist die Freiwilligkeit ganz wichtig.
Der Mehrheit der Jugendlichen fehlt laut Bertelsmann-Studie der Durchblick bei der Berufswahl. Finden Sie sich in den vielfältigen Informationen einfach nicht zurecht, haben wir in dieser Woche gefragt. Ist das die richtige Frage? Wie es leichter, vielleicht auch moderner gehen könnte in der Berufswahl, Herr Heister?
Also ich finde zunächst mal, wir haben eben einfach heute sehr viele Berufe und wir haben auch viele Angebote zur Berufsorientierung. Also da kam von Herrn Rauer ja eben auch nochmal die Berufsmesse hinzu. Das ist natürlich zum Teil ein Dschungel, aber Sie haben eben diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten und Sie müssen sich eben dann auch als Schülerinnen und Schüler wirklich sehr aktiv darum bemühen. Und ich glaube, Sie bekommen dabei heute wesentlich größere Hilfen, als wir die vielleicht früher gekriegt haben, wo dann nur die BA da war mit dem Berufsbildungszentrum, wo man dann nachgucken konnte. Also von daher glaube ich, es sieht schon ganz gut aus heute an diesem Himmel der Berufsorientierung.
Da haben wir die beiden großen Player ja schon genannt. Ihr BIP, Ihr Bundesinstitut für Berufsbildung und die BA, die Bundesagentur für Arbeit. Das ist die Stelle, um ein Beispiel aus Berlin zu senden, wo man genau eben da ansetzt, womöglich mit Vorbildfunktion in Räumen der Agentur für Arbeit, gibt es den bundesweit bislang einmaligen Talente-Check. Zielgruppe, 8. und 9. Schulklassen und teils spielerisch und teils digital werden dort die Potenziale und die Interessen erkundet. Daniela Siebert hat für Campus und Karriere 2 Klassen begleitet.
8.30 Uhr, die Klasse 9a des Georg-Büchner-Gymnasiums betritt die Agentur für Arbeit. Genauer gesagt, die liebevoll durchgestylten 2 Etagen, die eigens für den Talente-Check umgebaut wurden. Hier sieht es nicht nach Behörde aus, eher nach Bühne, mit raffinierter Beleuchtung. Boden und Wände sind gelb oder schwarz koloriert. Gruppenbetreuerin Nicole Wendland-Bach macht ihre erste Ansage vor einer silbernen Glitzerwand. Die Schüler sitzen vor ihr auf Holzstufen.
Ja, also der Talente-Check Berlin ist ein Ort der Berufsorientierung. Ihr werdet heute eure Talente checken. Denn es ist ja wichtig, um für sich den passenden Beruf zu finden, zu wissen, was ihr gut könnt, was ihr gerne macht und für was ihr talentiert seid.
In den nächsten 2 Stunden sitzen die 21 Schülerinnen und Schüler voll konzentriert in einem schallgedämmten Saal. An Einzeltischen mit Monitor, Kopfhörer und Seitenwand zum Nachbarplatz. Die Reporterin darf nicht dabei sein. Hier sollen die Jugendlichen in einem Berufswahltest über 200 Fragen abarbeiten, die ihre Talente und Neigungen offenbaren. Projektleiterin Christina Brandenburg.
Wir können natürlich nicht alles testen, aber wir gucken soziale Talente an, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Gedächtnistraining, Empathie. Wir versuchen, eine Bandbreite zu schaffen.
In einer kleinen Verschnaufpause vor dem Saal berichtet Schülerin Naas ihre Eindrücke von dem Test.
Wir hatten so verschiedene Schemenbilder von Mustern und wir sollten dabei die Zusammenhänge herausfinden. Dies fand ich sehr interessant. Die Matheaufgaben fand ich waren einfach normale Sachaufgaben, das war jetzt nichts Besonderes. Und da hatten wir noch Wortzusammenhänge. Ich fand, das waren einfach ganz normale Aufgaben.
In der nächsten Etappe am Computer müssen die Jugendlichen auch noch Fragen beantworten, die mehr über ihre beruflichen Neigungen verraten. Etwa, kannst du Blut sehen, möchtest du draußen arbeiten? Nach diesem theoretischen Teil des Talente-Checks folgt der Action-Teil. Dafür geht es zu 10 in eine Art Spielhöhle. Fast alles in diesem Raum ist schwarz. Farbige Leuchten fokussieren auf die 4 Spielstationen, an die sich die Jugendlichen verteilen. Nach kurzen Erklärvideos geht es los. Aufgabe hier: möglichst schnell ein Leuchtmosaik an der Wand dort abklatschen, wo gerade eines der Lichter die Farbe wechselt.
Oh, Alter!
An der Spielstation daneben geht es deutlich ruhiger zu. Die Aufgabe hier, auf einem Touchscreen in der Tischplatte Kommandosymbole richtig sortieren, damit im Computerspiel der Affe links im Bild über mehrere Hindernisse nach rechts zur Banane kommt. An anderen Spielstationen werden auch Geschicklichkeit und Gedächtnis getestet. Aber welche Rückschlüsse kann man aus solchen Tests ziehen? Christina Brandenburg aus der Senatsverwaltung für Bildung.
Dass man geschickt ist, dass man eine Reaktionsfähigkeit hat. Vielleicht kann man dann gut im Berufskraftverkehr klarkommen. Also es geht nicht so sehr, Berufsfelder abzuchecken, sondern ein Gefühl für die eigenen Fähigkeiten zu bekommen.
Nach rund 5 Stunden ist die Klasse 9a vom Büchner Gymnasium mit ihrem Talente-Check fertig und erschöpft. Was weiß Sinan jetzt Neues über seine Talente?
Ja, auf jeden Fall meine Reaktionszeit. Ich habe eine sehr schnelle Reaktionszeit und ich könnte gut programmieren, glaube ich. Also das mit dem Gorilla habe ich auch ganz gut hinbekommen.
Trotzdem, Polizist bleibt sein Wunschberuf, wie schon am Morgen vor dem Test. Ähnlich geht es Silas. Auch er will weiterhin Chirurg werden, obwohl er im Talente-Check auch Neues über seine Stärken herausgefunden hat.
Na, dass ich so ganz gut mit dem Computer so Roboter steuern könnte.
Das sind aber nur erste subjektive Eindrücke der Schülerinnen und Schüler. Eine offizielle Auswertung ihres Talente-Checks können sie ein paar Wochen später bekommen. Einzeln und nur, wenn sie möchten. Christina Brandenburg.
Es gibt ein schriftliches Ergebnis, eine Auswertung, aber dazu gibt es immer das Gespräch. Man bekommt immer die Erklärung und die Interpretation durch die Fachkraft der Arbeitsagentur.
Auch die Eltern dürfen bei den rund einstündigen Gesprächen dabei sein. Darin werden den SchülerInnen Berufe und Ausbildungswege aufgezeigt, die zu ihren Talenten, Interessen und Neigungen passen. Die Hoffnung dahinter, diese Rückmeldung sollen die Teenager zunächst dazu bewegen, ihre Praktika für sich passend auszusuchen und später dann auch Ausbildung und Beruf.
Daniela Siebert mit Beispielen aus Berlin. Gerne hören wir auch von Ihren Beispielen bei der Berufswahl. Wählen Sie dafür unsere Telefonnummer, die 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, dann gerne mit Ihrer Rückrufnummer. Mal die Frage, Herr Heister vom BIPE. Berufswunsch Polizist vorm Talente-Check, neue Potenziale erkannt, Berufswunsch danach immer noch Polizist. Normal?
Ja, klingt doch gut. Also klingt doch nach einer genauen Berufswahl, die man hatte. Also es ist nicht normal. Also es kann dann durchaus nach auch etwas anderes rauskommen. Und ganz wichtig bei dem Beitrag finde ich tatsächlich die Möglichkeit für die Schüler, unter Umständen auch dann mit Beteiligung der Eltern, nachher in einem Gespräch darüber zu sprechen, welche Schwächen, welche Stärken habe ich und wo kann ich was finden, was für mich dann auch passt. Und da kann dann auch wieder der Polizist rauskommen, aber könnte auch etwas ganz anderes rauskommen. Und dafür sind ja dann auch die weiteren Praktika da, um das nochmal genau zu testen. Wo liegt meine Stärke, wo habe ich Interesse dran, was könnte die Zukunft für mich sein?
Das ist das Schlüsselwort für das Land NRW, was Sie an 300 Schulen ja mit abdecken, Herr Timm, mit Ihrem Institut als Berufsbildner, sage ich mal. Dieser Talente-Check, was Sie jetzt so gehört haben, der soll der im besten Fall erweitern, neue Räume aufschließen oder verwirrt er?
Ich finde gar nicht, dass der verwirrt, überhaupt nicht. Also ich würde einen Berufswunsch, den ich als junger Mensch habe, immer höher werten als eine Diagnose, die ich über ein Testverfahren bekomme. Aber ich würde mich mit den Empfehlungen ernsthaft auseinandersetzen und für mich einfach mal gemeinsam mit Eltern und auch Beratern eruieren, von welchen Ausbildungsberufen, welchen Studiengängen sprechen wir denn da überhaupt, welche Berufsbilder resultieren daraus, wie sind die Berufsaussichten später, wie entwickelt sich also eine Branche, wie verändert sich das Berufsbild eines Polizisten und hat es sich auch verändert? Das sind ganz wichtige Dinge, die man mal für sich reflektieren muss, um dann zu entscheiden, bleibe ich bei meinem Berufswunsch oder lasse ich da einen Plan B vielleicht zum Plan A werden, weil ich das interessanter finde. Also finde ich ganz, ganz wichtig.
Das waren jetzt Gymnasiasten. Vincent Raue, wenn Sie dazugehört haben, 8., 9. Klasse wird das da so gemacht bei unserem Beispiel aus Berlin jetzt. Ist das Ihnen zu sehr bei den Schülern selber angesetzt und zu wenig Betrieb, der damit reinmengt? Wie ist denn das, wenn Sie das gehört haben?
Ich finde es erstmal super, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe davon beiläufig schon mal gehört, aber mich noch nie damit genau auseinandergesetzt. Ich habe, wie die Vorredner schon gesagt haben, ich finde es gut. Das ist vor allen Dingen die Freiwilligkeit, ob man die Ergebnisse sich dann anhört und die eben nochmal auswertet oder ob man sagt, es ist mir egal, ich will trotzdem Polizist werden. Ich finde es, wie gesagt, gut, aber die Praxisnähe darf für meine Verhältnisse nicht zu kurz kommen, dass man halt wirklich dann mit Praktikas das Ausgewertete, falls man es ausgewertet hat, nochmal vertieft, wirklich in die Branchen reingeht und guckt, ist das was für mich oder eben nicht.
Sie erwähnten vor dem Beitrag, dass Sie das auch kennen mit den Speed-Datings. Das klingt dann danach nach einer Beziehung, die länger dauert natürlich, die da eingegangen werden soll. Haben Sie da positive Beispiele?
Ja, also bei uns aus meiner Klasse gab es SchülerInnen, die dann wirklich bei dem Speed-Dating mit den Firmen aus der Region sich so gut verstanden haben, sage ich jetzt mal, galopp gesagt, dass sie dann auch im Endeffekt ihre Ausbildung dann gemacht haben und dann nächstes Jahr tatsächlich fertig sind und, soweit ich weiß, immer noch in dem Unternehmen bleiben wollen, und die haben sich wirklich kennengelernt über dieses Speed-Dating, über diese Berufsmesse bei uns an der Schule. Sonst, ich glaube, einer hat gesagt, er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, da seine Bewerbung hinzuschicken.
Heißt da, werden solche Berufsmessen wieder so gefördert wie vor der Corona-Pandemie?
Die werden so gefördert, ja. Die hat es während der Corona-Pandemie zum Teil digital gegeben. Also da war auch digital ganz wichtig, was sie ansonsten überhaupt nicht gegeben hätte, muss man einfach sagen. Aber die, die es digital gemacht haben, gehen heute meistens wieder in die Präsenz über. Das ist einfach so. Aber die Förderung ist schon da, ja.
Wir können hier immer wieder ein bisschen schwenken von der Seite der noch vor der Berufswahl Stehenden, ja, die Jugend, die in den Job möchte und den Beruf finden möchte. Und wir können natürlich auch fragen nach der Gegenseite, nach der anderen Seite, Fachkräftemangel und so, das ist ja alles in aller Munde. Wo gehen Betriebe rein in die Bildungseinrichtungen, um zu werben für ihre Branche?
Also Betriebe gehen heute wirklich zum Teil schon in Grundschulen, das muss man einfach sagen. Also große Betriebe sind zum Teil wirklich schon in Grundschulen und versuchen da zu werben. Sie gehen sehr verstärkt auch mit Kooperationen heute in Gymnasien oder andere Schulen rein. Also da ist mehr Traffic, sage ich einfach mal, als der vorher war. Also da sind sie schon aktiv, und diese Variante, auch gerade des Speed-Datings, die ist wirklich sehr in momentan. Das gibt, weil sie einfach die Möglichkeit haben, in sehr kurzer Zeit sehr viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zu sehen und sie dann gucken können, passt es oder passt es nicht, und dann eben über dieses Praktikum weitergehen.
Lutz Timm, vor der Gründung Ihres Instituts waren Sie auch an der Hochschule in Witten tätig, und da gab es auch so ein bisschen anzüglichen Bereiche vom Begriff, also wie hieß dann diese Abteilung nochmal genau bei Ihnen?
Das war der Heiratsmarkt. Der Heiratsmarkt, wer da studierte, wurde im ersten Semester zu Studienbeginn mit einer Klinik, wenn es um die medizinischen Studiengänge ging, oder mit einem Betrieb, wenn es um den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang ging, verheiratet und ging dann ins Praktikum. Und das ist für viele Studierende das Schwierigste, das erste Praktikum zu bekommen im ersten Semester. Und da ist es nun mal eine private Hochschule, wo man sicherlich auch für diesen Service bezahlt. Aber das war schon, Heiratsmarkt war immer ein Highlight, ja, absolut.
Und jetzt Speed-Dating, Heiratsmarkt, das spricht doch für eine intensive Beziehung, die da angesteuert wird und die wohl durchdacht sein möchte, heißt da geht es schon um was, oder?
Ja, aber die man eben unter Umständen auch wieder trennen kann. Das ist wie auf dem Heiratsmarkt, wenn man merkt, es macht keinen Sinn und ich mache lieber eine andere Ausbildung oder einen anderen Job oder einen anderen Beruf, dann kann ich den auch immer wieder wählen. Also von daher glaube ich, es ist ein guter Start, aber es kann auch was ganz anderes nachher nochmal dabei rauskommen.
Mhm. Herr Rau, gehen Sie da grundsätzlich ins Offene?
Ja. Also ich gehe damit. Ich glaube, wir haben das bei uns in Thüringen oft besprochen, jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen nach Corona, wie Firmen oder Unternehmen oder auch, wenn es jetzt die Handwerkskammer ist, die Industrie- und Handelskammer, die Schulen noch unterstützen können, wie man da miteinander was erreichen kann und nicht gegeneinander nebeneinander arbeitet. Da die Schulen brauchen auch Unterstützung von den Unternehmen, und die Unternehmen sind nun mal auch auf die Schulen, beziehungsweise dann insbesondere die SchülerInnen angewiesen, sonst haben sie keine Auszubildenden.
Was bringe ich damit ein? Wie präsentiere ich mich? Wie füttere ich meine Bewerbungsmappe ja letztlich an, egal ob ich die jetzt ausdrucke und unter den Arm klemme oder per PDF wegsende? Berufsberater Lutz Timm, da gibt es bei Ihnen schon eine längere Tradition, dass Sie mitmachen bei der Potenzialanalyse, und das heißt heute aber ein bisschen anders, das setzt an bei den 8. Klassen und taucht dann ja irgendwie dann doch wieder an den Schulen in der Klassenstufe 11 wieder auf, zumindest in Nordrhein-Westfalen.
Also wir machen es mit meinem Institut nur in der Oberstufe auf freiwilliger Basis, dass die Schülerinnen und Schüler da nochmal eine Standortbestimmung vornehmen können und gucken können, wo sind denn meine Stärken und Schwächen.
Heißt FIBIDO.
Ne? Heißt FIBIDO, das F steht für freiwillig, den Rest erspare ich uns allen und auch den Hörern. Individuelle Berufsorientierung in der Oberstufe. Ja, die Entwicklung, ich meine, von der Klasse 8 bis zur Klasse 11, da passiert halt eine ganze Menge. Und wenn ich jetzt auf meinen Weg zurückschaue, muss ich sagen, dann ist die Phase im Studium die Phase gewesen mit dem Berufseinstieg, wo ich sicherlich einen Riesensprung gemacht habe. Das wird bei jedem unterschiedlich sein, nur in der Oberstufe nochmal herzuschauen und zu sehen, wo sind denn Stärken, Schwächen, persönlich, fachlich, nicht fach wie Medizin ist schulisch nicht abgebildet, Architektur genauso nicht. Und deswegen macht so ein Testverfahren in der Oberstufe nochmal Sinn. Mhm.
Diese Potenzialanalyse FIBIDO, die ist immer freiwillig, das haben Sie jetzt mehrfach betont. Wenn Sie jetzt für 300 Schulen sprechen können, vor allen Dingen, glaube ich, in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, da sind Sie unterwegs. Wie viel Prozent eines Jahrgangs dann der Elftklässler macht denn da so mit?
Da gibt es eine Faustregel. 30% eines Jahrgangs sind für sowas immer offen. Und auch dafür auch zu begeistern. 30% werden sie niemals dafür begeistern können, an so einer Potenzialanalyse mitzumachen. Und das mittlere Drittel schwankt. So, und dann haben wir mal Schulen mit 100 Schülern in der Jahrgangsstufe, wo auch mal 50 Schüler mitmachen. Das ist dann eine gute Quote. Höher wird sie nicht, ganz sicher nicht.
Überrascht mich jetzt so diese Reserviertheit, Herr Heister. Wo kommt denn das her?
Ja, sie überrascht mich auch ein bisschen. Also wir haben relativ viele Potenzialanalysen, auch in Bundesländern, die tatsächlich flächendeckend gemacht werden. Ich bin da bei Herrn Timme dabei. Es gibt natürlich dann schon Schülerinnen und Schüler, die jetzt einfach keine Lust daran haben. Und da kriegen sie kein gutes Ergebnis raus. Aber die meisten Potenzialanalysen, wenn die jetzt in der Schule gemacht werden, werden tatsächlich dann breit gestreut. Also da ist auch dann diese Freiwilligkeit so im Prinzip nicht unbedingt gegeben, sondern da müssen sie im Prinzip mitmachen. Aber es hilft eben einfach nur oder macht nur Sinn, wenn sie dann tatsächlich nachher auch Interesse dran haben. Und gerade, wenn ich an den Beitrag nochmal aus Berlin denke, gerade dieses freiwillige Gespräch, in dem ich dann wirklich sinnvoll drüber nachdenken kann, sprechen kann, wie ist das Selbstbild, wie ist das Fremdbild und was kann ich daraus dann ableiten, das ist ganz wichtig für so eine Potenzialanalyse.
Wie funktioniert denn das dann, die Ableitung, wenn ich sowas, ein Kompliment ja quasi dann gekriegt habe durch die Programme, dass ich besonders geschickt bin oder empathiefähig, das waren jetzt so Stichworte aus dem Beitrag. Wie geht denn das dann weiter, Herr Timm, bei also Ihnen, die Begleitung?
Also im Beitrag war ja, glaube ich, die Rede davon, dass keine konkreten Berufsbilder oder Studiengänge empfohlen werden. Das ist bei uns der Fall. Wir empfehlen Studiengänge und Ausbildungsberufe. Nur welches Berufsbild sich aus einem rechtswissenschaftlichen Studium entwickelt oder welches Berufsbild sich aus einer Ausbildung zur Bankkauffrau, zum Bankkaufmann entwickelt, das diskutieren wir, das besprechen wir, das ist Bestandteil des Gesprächs. Aber das hängt letztendlich an der Leistung desjenigen, derjenigen, die es betrifft. Also da können wir natürlich keine Vorhersagen treffen. Das ist nicht möglich.
Wie lange begleiten Sie von Klasse 11 zum Beispiel bis zum Abitur? Ist ja ein langer Zeitraum.
Also wir begleiten nur, wenn wir begleiten sollen. Da ist das Prinzip der Freiwilligkeit wieder da. Wenn dann junge Menschen sich mit uns in Verbindung setzen und sagen, wir wollen nochmal über die Ergebnisse der Potenzialanalyse sprechen, dann stehen wir Gewehr bei Fuß und sprechen mit denen darüber. Aber das ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Wir rennen niemandem hinterher, um ihn zu seinem Glück zu zwingen. Das tun wir nicht.
Wo ist denn dann in dieser Lebensphase die Berufsorientierung an der Schule selber untergebracht? Herr Rau, wie ist denn das bei Ihnen gerade?
Bei mir am beruflichen Gymnasium denkt man ja eigentlich, dass es hoch angebracht ist, aber dadurch, dass wir eine Vollzeitschulform sind und praktisch unser Abitur anstreben, ist, glaube ich, leider nicht so hoch angesiedelt. Wir haben keine Praktika oder Berufsorientierung, sage ich jetzt nochmal. Wir haben nur unsere Spezialisierung bei uns. Bei mir ist Wirtschaft, aber wir haben auch noch Gesundheit und Soziales, indem man dann schon fachspezifisch ein bisschen was lernt. Ich habe jetzt zum Beispiel BWL und VWL und Informatik noch extra. Die anderen haben dann noch, also Gesundheit und Soziales, haben noch medizinische Fachsprache, um dann auf den späteren Weg vorzubereiten, sage ich jetzt mal. Ich finde es super, was ich gerade gehört habe, dass man das an anderen Gymnasien, besonders in NRW, so intensiv macht, weil ich kenne das von meinem alten Gymnasium, da ist das gar nicht, also das ist Tabu in der Oberstufe. Da hat man das, wie gesagt, das Praktikum in der 8. Klasse, dann glaube ich in der 9. Klasse nochmal ein bisschen Berufsorientierung und dann war es das. Dann strebt man sein Abitur an, alle sollen studieren gehen und die anderen Berufe brauchen wir erstmal nicht. So kenne ich das von uns.
Dann reiche ich das mal an Professor Heister vom BIP weiter. Ist das Gymnasium in Hinsicht Berufsorientierung eine Art Sorgenkind, dass man sich tröstet mit nur allgemeine Hochschulreife erstmal als Ziel?
Also erstens, es war auf jeden Fall das Sorgenkind. Wir sind auf einem guten Weg, das wirklich zu verändern. Also die Bundesbildungsministerin hat ja jetzt auch nochmal letzte Woche erklärt, dass man gerade in Gymnasien jetzt versuchen möchte, verstärkt dafür zu sorgen, dass da auch wirklich Berufsorientierung gemacht wird. In NRW war es tatsächlich oder ist es bis heute wirklich flächendeckend gemacht worden, aber Insgesamt ist da ganz viel Luft nach oben und ich glaube, das ist ein Thema, was in den nächsten Jahren viel an Bedeutung gewinnen wird.
Ilhan Uster hat uns eine E-Mail gesendet an campus@deutschlandfunk.de und sagt, die Jugendlichen orientieren sich entweder an ihren Klassenkameraden oder schauen sich in sozialen Medien um. Schließlich muss es für sie etwas in der Zukunft an Status bringen. Ich selber habe das bei meinen Kindern auch beobachtet. Ah, ein interessantes neues Stichwort, der Status. Fragen Sie danach eigentlich auch ab, so bei der Potenzialanalyse, bei der Selbstfindung,
Herr Tim? Nein, wir fragen das nicht ab und wir versuchen auch Klischees zu vermeiden in der Berufswahl, die unheimlich verbreitet sind. Also ich mache das Abitur und ich muss studieren. Ich habe vor vielen Jahren einen Schulleiter kennengelernt, der wirklich sagte, wir am Gymnasium bilden aus, damit die Leute studieren gehen. Das sehe ich jetzt heute nicht mehr so und gerade in den Corona-Zeiten hat der Aspekt Sicherheit bei vielen jungen Menschen extrem an Bedeutung gewonnen. Das kann ich jetzt nicht empirisch belegen, das kann ich nur aus unserem Berufsalltag sagen. Aber ich denke, dass es da sicherlich Untersuchungen geben wird, die das bestätigen. Den Status fragen wir nicht ab. Nein, Gott, nein, nein.
Eine Mail kam auch von Herrn Funk, der sagt, Feinmechaniker heißt jetzt Feinwerktechniker. Welche Auswirkungen hat diese Namensänderung auf die Stellensuche, zum Beispiel wenn der Berufsname einfach nicht mehr angezeigt wird in Datenbanken der Jobbörsen? Ja, ist das spannende Frage.
Also die finde ich jetzt ganz spannend. Ich denke, in einem Jahr hat sich das verändert oder so. Also wenn der Beruf dann auch in diese Jobbörsen reinkommt, da gibt es eine Übergangszeit, wo es tatsächlich ein Problem geben wird. Das denke ich auch.
Ja, und was sagen Sie da so generell, weil Durchblick bei der Berufswahl, so als Überschrift, die wir ja nun haben, um wie viel, in einer Zahl mal, um wie viele Berufe geht es denn eigentlich, über die wir hier reden?
Also wir haben Ausbildungsberufe etwas über 300, also fast 330 in Deutschland. Das sind jetzt diese reinen dualen Ausbildungsberufe. Wir haben das, der Punkt ist immer wieder in der Diskussion, aber ich sag mal so ungefähr 20.000 unterschiedliche Studienfächer im Bachelor- und Masterstudium, die dann auf irgendwelche, jetzt nehme ich den Begriff aber auf irgendwelche Jobs und Berufe dann vorbereiten. Aber richtig duale Ausbildungsberufe haben wir rund 330.
Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Job. Unser Thema hier in Campus und Karriere, gerne auch mit Ihrer Beteiligung. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Per Mail geht's auch dann an campus@deutschlandfunk.de. Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Beruf, unser Thema. Sie können sich beteiligen, rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder per Mail campus@deutschlandfunk.de. Ich stelle nochmal unsere Gäste vor. Michael Heister vom Bonner Bundesinstitut für Berufsbildung, dort Leiter der Abteilung Initiativen für die Berufsbildung. Lutz Timm, privater Berufsberater vom Timm-Institut für Bildungs- und Karriereberatung in Schwerte. Und Vincent Rauer, berufenes Mitglied der Thüringer Landesschülervertretung. Gehen wir nochmal auf die Hörer-E-Mail ein mit der Frage nach der Berufsbezeichnung. Wie entscheidend ist denn das, was ich damit verstehe? Was für ein Kontext da aufgeschlossen wird, Herr Timm?
Also da sind natürlich auch Key Account Manager, klingt natürlich wunderbar. Ja? Also wenn ich das jetzt mal sehe, in meiner Zeit als Personalberater, wenn es da um das Texten von Stellenanzeigen ging, kann man mit dem richtigen Jobtitle eine Menge Marketing machen. Entscheidend ist natürlich, was dahinter steht. Ne? Und manche wollen auch sagen, dass sie nicht Veranstaltungstechniker machen, sondern Eventtechniker. Das sind immer so Attribute. Also mich interessiert, was dahinter steht, nicht wie der konkrete Jobtitel ist.
Also die Statusfragen. In Ihrem täglichen Denken heraus spielt das eigentlich eine Rolle? Welchen Status möchte ich später mal erreichen?
Ich glaube schon. Also bei den Jugendlichen ist Status hoch angesehen. Es ist vielleicht durch Social Media geprägt, dass da man da viele Wunschvorstellungen sieht, sage ich jetzt mal, die man später erreichen will, oder viele Traumvorstellungen. Aber ich fand das gerade ein gutes Beispiel mit den Bezeichnungen. Ich glaube, das fängt schon an, wenn man als bestes Beispiel den Hausmeister nimmt und dann den Facility Manager. Das ist mir gerade eingefallen. Und sowas ist bei Jugendlichen wirklich, wie ich das mitbekomme, kommt das ziemlich gut an. Und darauf legen die Werte, dass sich das auch schön anhört und nach viel anhört vor allen Dingen.
Herr Heister, mit so einer Diagnose Berufe umbenennen und viele Probleme lösen sich?
Also glaube ich nicht. Also mir ist auch spontan, hatte ich die gleiche Idee wie Herr Rauer. Also mir ist sofort auch der Hausmeister und der Facility Manager eben eingefallen. Aber ich löse damit nicht das Problem. Also es geht jetzt, glaube ich, nicht nur um Status, es geht auch um Verdienstmöglichkeiten. Die spielen einfach eine zentrale Rolle und die guckt man sich an. Es geht um konkrete Beispiele im Bekanntenkreis. Die Eltern wurden eben schon mal genannt, wo man also sieht, dass jemand einen Beruf macht und dann sich vielleicht auch für diesen Beruf interessiert. Also wenn wir die Berufe jetzt alle umändern würden und denen allen am besten noch einen Anglizismus geben, glaube ich nicht, dass das das Fachkräfteproblem löst.
Wenn wir generell ja fragen, Schulabschluss und jetzt, wissen Sie sicher einiges über die Phase direkt nach dem Abschluss, nehmen wir mal nach dem Abitur. Das freiwillige soziale Jahr scheint mir jetzt gerade nach Corona, während Corona muss man auch immer noch sagen, doch sehr begehrt.
Ja, ich glaube, es passt einfach auch zur Generation. Also man möchte sich engagieren, das wissen wir ja auch aus den Jugendstudien. Man möchte sich dann engagieren, vielleicht gerade in einem freiwilligen sozialen Jahr, zum Teil auch ehrenamtlich, in irgendwelchen ehrenamtlichen Sachen. Also sozusagen sich nochmal bestimmte Sachen angucken und danach entscheiden, welches Studium mache ich oder welchen Beruf nehme ich dann ein. Eben wurde mal so ein Beruf so nebenbei erwähnt, der Tischler, Tischlerin ist so ein ganz in Beruf im Grunde zurzeit, der einfach nachgefragt wird, weil eben auch dieses Künstlerische einen Wert spielt, also Handwerk mit einem etwas künstlerischen Aspekt mit drin. Das sind einfach Berufe, die wirklich von Jugendlichen, jungen Erwachsenen nachgefragt werden. Und wir reden ja auch zum Teil wirklich von jungen Erwachsenen. Also wenn wir mal bei den dualen Ausbildungsgängen gucken, da ist das Anfangsalter heute bei etwas über 20 Jahren. Und das war ja früher ganz anders. Also wir sind da wirklich schon relativ weit auch in diesen Erwachsenenbereich reingegangen.
Herr Tilm, als Berufsberater, ist das freiwillige soziale Jahr für Sie ganz klar Berufsorientierung?
Jein. Jein. Also ich habe von, bei mir in der Familie, hat jemand ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland gemacht und uns als Eltern war wichtig, dass er sich vorher Gedanken macht, wenn er wiederkommt, wie geht es denn dann weiter? Und das ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Ich anerkenne aber, dass das viele als Übergangsjahr nutzen, um sich zu orientieren. Nur wenn ich dann aus Peru wiederkomme und merke, den Studienplatz, den ich jetzt haben will, den kriege ich nicht oder an der privaten Hochschule kann ich mich nicht bewerben, weil ich halt in Peru bin und nicht jetzt in Deutschland vor Ort sein kann, dann ist natürlich das keine, dann ist es eine Phase der Orientierungslosigkeit. Also ich bin großer Freund davon, sich vor einem solchen Übergangsjahr zu überlegen, was sind die Optionen, wenn ich wiederkomme und die Optionen auch einschätzen. Das ist ganz wichtig. Sonst bin ich in Peru und bin in Peru glücklich, komme wieder zurück und merke, dass ich völlig unglücklich bin mit der Landung in Frankfurt. Da gibt es viele Beispiele, die ich berichten könnte. Möchte ich aber nicht unbedingt, weil es traurig ist.
Herr Raue, wenn Sie das so hören, das wäre ja dann so die Art des Verzahnens. Machen Sie sich darüber Gedanken, wie das sich anschließt, vielleicht manchmal überlappt? Ausbildung,
ja.
Beruf?
Ja, also ich persönlich mache mir darüber Gedanken. Aber ich glaube derzeit, also wenn ich in meinen bekannten Freundeskreis schaue, viele habe ich ja schon angesprochen, machen jetzt eine Ausbildung oder sind dann nächstes Jahr fertig und die meisten sagen fast, sie bleiben nicht da, wo sie, also in dem Betrieb, wo sie jetzt ihre Ausbildung gemacht haben. Es hat mehrere Gründe. Manche sagen einfach, nee, ich will was anderes machen. Das ist es doch nicht, der Straßenbau, ich will doch irgendwas anderes machen. Andere sagen aber, dass man immer der Lehrling bleibt. Deswegen glaube ich, so ein FSJ ist für manche wirklich hilfreich. Aber für manche, die einen Plan haben, schon vorher einen Plan haben und den verfolgen könnten, ist es vielleicht auch in gewisser Weise Zeitverschwendung. Aber ich finde, man kann sich in der Zeit guten Plan machen, was Herr Tim gesagt hat, wie es danach weitergeht. Aber wenn man sich keinen Plan macht, kommt dann eben die harte Realität wieder. Was aber auch nicht heißt, dass man am Ende der Fahnenstange angekommen ist. Man kann ja dann immer noch schauen, wo soll der Weg hingehen, Berufsberatung machen, Sachen ausprobieren. Man hat ja dann im Endeffekt Zeit, so gesehen.
Heißt das so, die jetzt reingehen in die Berufswahl, dieser Altersjahrgang, drückt er aufs Tempo oder ist er doch eher verzagt zögerlich?
Also ich denke, er ist eher verzagt zögerlich und er hat, glaube ich, die großen Möglichkeiten, auch verzagt zögerlich zu sein, denn die Situation hat sich ja völlig geändert. Also wenn Sie früher gesagt hätten, ich habe jetzt meine Ausbildung beendet und ich will dann den Betrieb wechseln, hätten sie ja erstmal einen Betrieb finden müssen. Heute ist es ja dadurch, dass wir der Markt sich total geändert hat und wir wirklich diese Fachkräftesuche haben, können sie ja tatsächlich sagen, also ich habe da zwar die Ausbildung gemacht, der Betrieb sagt mir aber im Grunde so gar nicht zu und ich gehe jetzt lieber in einen anderen Betrieb und gucke es mir da nochmal an, wie es da ist, wie ich da arbeiten kann. Und ich finde, das ist ein riesiges Plus für die jetzige Ausbildungsgeneration und von daher können sie es auch echt etwas langsamer angehen. Oder verzagt klingt so ein bisschen wertend, würde ich jetzt so nicht sagen.
Also im vollen Bewusstsein.
Im vollen Bewusstsein,
warten, ja. Abwarten, auf was man sich denn einlässt. Die Gretchenfrage so ein bisschen, wie frei ist denn die Berufswahl heute? Das haben wir eingangs der Sendung ja schon formuliert oder nochmal weiter zugespitzt. Sind das die freiesten Zeiten, die wir jeweils hatten in der Berufswahl, Herr Heister?
Nein, ich glaube, wir haben ein zentrales Kriterium immer noch. Das ist egal, welche Umfrage Sie machen und ob Sie die vor 10 Jahren gemacht haben oder heute machen. Diejenigen, die am meisten prägen, sind die Eltern. Und dadurch wird natürlich Freiheit schon in einer gewissen Weise rausgenommen, weil natürlich Elternbilder dann auch auf Kinder übertragen werden. Und das sagt Ihnen eigentlich jede Umfrage immer wieder. Also Eltern sind ein ganz zentraler Faktor und das sehen Sie sehr schön bei uns an der Hochschule auch. Also es gibt tatsächlich Studierende, die mit ihren Eltern zur Einschreibung kommen. Also ich habe vor 40 Jahren in Köln mal angefangen zu studieren. Das wäre für uns ein völlig undenkbarer Weg gewesen, aber der ist heute durchaus möglich. Und von daher glaube ich schon, dieser Einfluss ist schon relativ stark.
Aus der Praxis, Herr Timm, Ihre Erfahrung?
Also das Wort Orientierung kommt aus dem Lateinischen und hat mit sich bewegen zu tun. Und Berufsorientierung bedeutet auch Grenzen erkennen und deswegen ist nicht alles so frei. Also ich kenne zig Fälle, wo Leute etwas studieren wollen und nun mal die Note nicht reicht, um an der staatlichen Hochschule zu studieren. Also da gibt einem das System schon eine Grenze vor. Alternativen gibt es immer, aber das ist ein Kompromiss und ein Kompromiss macht keiner gerne. Das ist einfach so. Also ich sehe das jetzt nicht so. Da gibt es viele, viele, die Psychologie, die Medien, die Medizin studieren wollen und einfach an Grenzen stoßen. Und dann ist es Verantwortung für den eigenen Orientierungsprozess, natürlich dann schon gerne betrübt zu sein, aber das muss ja weitergehen. Also und es geht immer irgendwie weiter. Also ich sehe das jetzt schon so, dass das System auch Grenzen setzt. Und auch wenn das Finanzamt jetzt großartig Werbung im Radio macht und duale Studierende sucht, hat auch das Finanzamt Kriterien definiert, die man erfüllen muss, wenn man dort ein duales Studium beginnen möchte. Und wenn man das nicht erreicht, dann wird man nicht eingestellt. Also ich sehe schon, die Grenzen gab es immer.
Herr Raue, wie ist das eigentlich mit den Berufen? Je höher der Schulabschluss, desto größer die Auswahl. Ist das ganz extrem der Trend?
Ja, also es kann schon sein, dass man mit dem Abitur hat man natürlich mehr Möglichkeiten. Man kann an eine Uni gehen, man kann an eine Hochschule gehen, man kann aber trotzdem noch eine Ausbildung machen, wie man das möchte. Ich glaube, was Herr Timm gerade gesagt hat, da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich stimme ihm erstmal zu, dass diese NCs uns vor Grenzen stellen, wenn es welche gibt in den Studiengängen. Aber ich kenne aus meinem Bekanntenkreis genügend Leute, die Psychologie studieren wollten, es in Deutschland nicht geschafft haben und dann sind sie halt nach Österreich gegangen. Haben in Salzburg studiert und konnten trotzdem Psychologie studieren, also ohne NC. Das gleiche bei Medizin, da geht man eben nach Ungarn, macht da 2 Jahre, kommt dann zurück, macht sein Medizinstudium zu Ende.
Kostet viel Geld.
Ja, das stimmt, aber es gibt immerhin die Möglichkeit. Also man kann es trotzdem dann noch machen.
Herr Raue, wir haben nach der Rolle der Eltern ja auch gefragt. Sie haben ganz am Anfang gesagt, erster Berufswunsch war Soldat, der Vater war es auch. Wie hat denn Ihr Vater reagiert, als Sie gesagt haben, du Papa, ich will nicht mehr Soldat sein?
Also meine Eltern haben mir da alle Freiräume gelassen. Meine Eltern haben mich unterstützt, haben auch bewusst gemacht, dass ich Sachen ausprobieren soll und reinschnuppern soll, ob das was für mich ist oder doch nicht. Daher war da keine Empörung oder sowas. Er hat gesagt, okay, wenn du den Weg nicht gehen möchtest, das ist vollkommen in Ordnung für uns. Du musst im Endeffekt damit glücklich werden. Du musst in dem Job später arbeiten, deinen Lebensunterhalt finanzieren und dabei nicht unter Druck geraten oder dich gezwungen fühlen.
Ich begrüße, das ist jetzt irgendein anderes Klingeln, einen Hörer, eine Hörerin aus Berlin. Schalten Sie sich gerne ein in unsere Sendung. Willkommen, Campus und Karriere, Schulabschluss. Und jetzt Ihre Geschichte, bitte. Herr oder Frau Tillmann?
Ach so, nee, hallo.
Herr Tillmann, Sie sind auf Sendung. Ich begrüße Sie, hallo.
Genau, schönen guten Tag. Mir geht es um Folgendes. Also ich bin über 50 und früher gab es das Berufsinformationszentrum vom Arbeitsamt. Dort lernte man Berufsbilder kennen Und es war auch für viele Leute auch eine Herausforderung, dort etwas sich damit vertraut zu machen und in diese Auseinandersetzung zu gehen, ähnlich wie Sie das heute unter einer anderen Lage beschreiben. Was aber anders ist, dass hier heute verschiedene Kulturtechniken nicht mehr präsent sind. Das heißt also, was Arbeit ist oder bestimmte Arbeitsabläufe. Die Berufsbilder gibt es noch, aber Leute wissen halt nicht, können sich nicht vorstellen, meinetwegen, wenn der Reifen platt ist, dann wird gleich der ADAC gerufen oder neuer Reifen gekauft, ja. Oder die Leute wissen zum Beispiel, wenn der Siphon, der Abfluss verstopft ist oder der Traps, wie man das nennt, unterm Waschbecken, da sind viele Leute gar nicht in der Lage, das irgendwie anzugehen, zu wechseln, dass da Dichtungen drin sind, dass man die richtige Zange benimmt, dafür nimmt, ja, wenn sie dann schon wissen, dass es Zangen gibt. Und ich erlebe das sehr häufig, dass viele Leute, auch gerade was technische Berufe angeht, auch sich gar nicht vorstellen können, was Werkzeug ist. Wenn ich denen sage, gib mir mal einen Hammer, dann guckt er mich an wie aus dem Weltall. Ja, und ich, das ist auch nicht schlimm, dann sagt man ihnen das, aber wir sind es einfach nicht mehr gewöhnt, bestimmte Sachen zu machen. Und ich glaube, dass das auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist zu dem, was Sie erzählen, die es damals so in dem Sinne nicht gab. Und darunter müssten sich jetzt auch meiner Ansicht nach auch die Kammern und was wer auch immer auch noch mit stärker mit einschalten, weil die diese Leistung bringen können. Ist ja auch in deren eigenen Interesse.
Dankeschön,
und das denke ich schon, das ist eine sehr, 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 sehr große Herausforderung.
Ich habe hier gesehen in Ihren Ausführungen, dass der Herr Timm stark genickt hat. Warum, Herr Timm?
Ja, also ich kann das bestätigen, das ist ja der Fachkräftemangel, den wir haben. Das ist, ob es im Handwerk ist oder in der Informatik ist oder wo auch immer. Und da müssen Interessensverbände natürlich früh ansetzen, um da Interesse in der Zielgruppe der Jugendlichen zu wecken für diese Ausbildungsberufe. Durch Praktika, durch was auch immer. Da ich beobachte, dass das passiert ja. Ist ja nicht so, dass da nichts passiert. Im Gegenteil, da passiert ja eine ganze Menge.
Herr Heister, ja, die Karriere. Ja, Herr Timmann, Ihre Ergänzung noch?
Was ich finde, ist aber, natürlich passiert eine ganze Menge, aber wenn die, wir hatten schon mal einen Berufsmangel gehabt im EDV-Bereich vor 20 Jahren und da sind die dann eingestiegen und irgendwann haben gesagt, huch, wir haben keine Leute, ja, die Wirtschaft hat das vorher, die sehen das an Planzahlen, wenn ich plane, aber man kann es nicht dem Staat überlassen, da muss ich sagen, als Unternehmer oder auch, ich muss mein Berufsbild in die Bevölkerung, in die Nachwuchskräfte hineinbringen. Und wenn ich das nicht tue, dann passiert auch nichts. Und das Gleiche gilt auch fürs Handwerk. Und dass man dann sagt, wenn die, also ich sage das jetzt mal anders, vielleicht ist es ein komisches Bild, aber ich muss doch vorher was tun, bevor sich die Lunte entzündet, weil ich weiß, dass sie sich entzünden wird. Und dort sind wir irgendwie, und da müssen sich die ganzen Verbände und wer auch immer, ja, auch die Berufsberater und die anderen Gruppen alle unterstützen, ja, und auch die Wissenschaft, dass sie einfach mal sagen, hier von der Praxis aus, Leute, jetzt hauen wir mal rein und tun etwas zusammen. Und das ist jetzt auch der Grund, dass zum Beispiel jetzt in dem Bereich des Handwerks dort oder auch in anderen technischen Berufen, dass sie, wenn sie den Leuten einfach mal den Vorschlag machen, lasst uns doch mal in ein Flüchtlingsheim gehen und dort irgendeine Action machen für die Menschen dort. Manche kann man machen, das manche Innungen. Ja, und aber andere, die gucken einen an irgendwie und sagen, was willst du denn?
Viele Anregungen, Herr Tillmann. Ich gebe das mal hier weiter an den Herrn Heister vom BIPDIA. Die Karriere der sogenannten Blaukittelfächer haben wir hier auch schon auf diesem Sendeplatz oft besprochen. Oder des Faches Werken. Ich denke, in die Richtung geht es ja auch, was Herr Tillmann aus Berlin uns jetzt hier an Anregungen gegeben hat. Was sagen Sie da über die Jahre? Was waren das für Karrieren dieser Fächer?
Also ich würde zunächst mal gerne noch mal auf die Frage von Ihnen, Herr Tillmann, eingehen, diese Frage, was tun kann man? Also ich würde da schon gerne eine Lanze brechen für Handwerkskammern, für IHK. Also die gehen tatsächlich in die Schulen heute rein. Sie finden fast keine Kammer mehr, die nicht einen Tag des Handwerks beispielsweise macht. Also ich glaube, da ist unglaublich viel passiert. Aber es ist schwierig und es ist tatsächlich ein Bohren dicker Bretter und es ist gar nicht so einfach, an der Stelle weiterzukommen. Und ich denke schon, dass wir eben insgesamt so eine Gesellschaft sind, die uns eher in Richtung anderer Berufe entwickeln und dass wir eben für diese Berufe dann auch immer wieder werben müssen. Und das ist schwierig, aber ich glaube, es passiert da wirklich viel.
Mhm. Ich gebe an der Stelle noch E-Mails rein, die uns erreicht haben. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, sagt, es gab bei uns eine 3-stündige allgemeine Informationsveranstaltung des Arbeitsamtes ohne jegliche individuelle Komponente. Als jemand, bei dem 20 Jahre später eine ADHS vom nicht hyperaktiven Typ diagnostiziert wurde, hätte ich eine individuelle Testung und Beratung so dringend gebraucht. Ein bisschen ein Resümee. Und unser Hörer Volker Pröbstl schreibt, mir fehlt die Möglichkeit zwischen Schulabschluss und Berufsentscheidung von den vielfachen Möglichkeiten des Freiwilligendienstes zu reden. Praktische Orientierung ist stärker als Testergebnisse sind. Heißt, da haben Sie da auch vom Bundesinstitut her auch genau diesen Verdacht?
Naja, wir haben ja eben von Freiwilligendiensten gesprochen. Also ich glaube, da wird schon viel von geredet heute. Na,
Praxis statt Testen.
Nein, klar, Praxis ist absolut wichtig, aber der Test vorher ist, also wir nennen es heute ja gerne Potenzialanalyse und einfach zu testen, was würde mich interessieren, darüber sprechen und dann tatsächlich die Praxis. Und Praxis bedeutet, und das würde ich gerne nochmal unterstreichen, bedeutet jetzt nicht einen Tag in einen Betrieb gehen, sondern Praxis heißt wirklich dann mehrere Tage, am besten Wochen, tatsächlich sich diesen Bereich einmal anzugucken, um dann zu wissen, ist der etwas für mich oder nicht. Also von daher, Praxis ist wichtiger als Testen, auf jeden Fall.
Das verpufft einen Tag im Betrieb.
Ja, verpufft total.
Herr Timm?
Also ich will mal auf die Zielgruppe zugehen. Also wenn ich jetzt mal eine Jahrgangsstufe von 100 Schülern sehe, dann haben sie da 40, die haben teilweise nicht mal Hobbys und auch keine Interessen. Und sie brauchen ja ein Packende, um jemanden in die Praxis zu führen. Und da kann eine Testung, ich betone, wirklich ein Hilfsmittel sein, aber nicht mehr als ein Hilfsmittel. Und irgendein Packende brauche ich ja, um meinem Kind, meinem Schüler zu sagen, bewerb dich doch mal für ein Praktikum in die und die Richtung. Übrigens finde ich, das wichtigste Prinzip der Berufsberatung muss Neutralität sein. Die Berater dürfen uns niemals von irgendwelchen Interessensverbänden vereinnahmen lassen, vom Handwerk oder wem auch immer. Da ist Neutralität das oberste Gebot. Das will ich nochmal nachschieben zur Bemerkung von Herrn Tillmann, dass die Berufsberater auch was machen müssen.
Mhm. Was ist denn da eigentlich so, heißt das so die Rolle der Bundeswehr? Da ist es ja immer, ne? Gehen da die Offiziere rein in die Schulen oder nicht? Das war ja auch mal eine Debatte gewesen. Wie ist es denn da heute zum Beispiel?
Die gehen heute auch noch zum Teil in die Schule rein, ganz klar, ja.
Und wenn Sie jetzt sagen, so Nachhaltigkeit, Ökowelle, das ist ja ein Riesenthema. Wie bemerken Sie das in der Berufsorientierung?
Also Nachhaltigkeit ist ein völlig aktuelles Thema. Wir haben darüber jetzt in Berlin letzte Woche auf einem Kongress nochmal gesprochen. Also Nachhaltigkeit ist so ein wunderbares, wie Herr Timm gesagt hat, pack an auch, um jemanden für in der Berufsorientierung für etwas zu interessieren und ihn dann auch wirklich mitzunehmen. Ich glaube, mit Nachhaltigkeit können Sie die junge Generation heute wirklich sehr gut mitnehmen.
Und ist das dann jetzt das, wo die Gesellschaft am meisten reinfunkt über diese Sache? Das ist ja letztlich auch eine Imagefrage.
Würde ich so nicht sagen, weil Nachhaltigkeit ist ja flächendeckend. Also das haben sie im Prinzip in allen Bereichen jetzt und dass sie da reinfunkt, wäre mir zu hart.
Mhm. Na, wie können wir es dann sonst ausdrücken? Vielleicht können Sie mir aus der Praxis helfen, Herr Raue in Ilmenau, die Orientierung. Über was redet man? Welche Berufsfelder sind da irgendwie in und angesagt bei Ihnen auf dem Schulhof und welche nicht?
Bei uns, bei mir direkt auf dem Schulhof, ist es wirklich, wirklich extrem breitfächig. Auch bei uns, selbst im beruflichen Gymnasium, machen manche nach einer Ausbildung, gehen manche zur Bank, manche machen eher fachliche Sachen in Richtung Lager und sowas, Logistik, solche Sachen. Viele natürlich Studium. Bei uns ist aber wirklich bunt gemischt. Wir sind an sich Wirtschaftsspezialisierung. Da gibt es natürlich Leute, die BWL machen, VWL dann in die Wirtschaftsprüfung, also in Wirtschaftsprüferrichtung gehen. Bei mir sind es eher Geisteswissenschaften, dann gibt es aber auch Leute, die gehen in die sportliche Richtung, die machen Sportpsychologie. Also sowas ist bei mir gerade in. Und sonst, was ich von den Regelschulen, ich habe immer noch einen ziemlich guten Draht zu meiner alten Regelschule, da ist es auch, da sind tatsächlich jetzt gerade so der Trend zu den Tischler- und Holzberufen ziemlich stark, was ich so mitbekomme, dass viele Tischler machen oder Dachdecker oder Zimmermann, sowas.
Mhm. Herr Timm, Sie haben genickt.
Ja, ich beobachte den Trend zum Tischler, zum Holz, was Schönes designen, gestalten, beobachte ich auch. Nur wenn ich jetzt mal die Gymnasialoberstufe Schwerpunkt NRW nehme, ist der Modestudiengang zurzeit Psychologie.
Und da, wie ist das? Aber das ist ja nur was ich auch mit den Händen mache. Ne? Also vom Handwerk zum Mundwerk ist ja so ein ganz berühmtes Buch ja auch. Wie ist das, Herr Heister? Die Dinge, wo man was begreifen muss, wirklich diese Berufe. Ist da eine Sehnsucht da, wenn wir sagen, in der Digitalisierung sind wir alle Meister auf dem Touchscreen und es gibt eine Sehnsucht nach was anderem?
Ja, es gibt eine Sehnsucht nach was anderem. Also der Tischler, der ist ein sehr schöner Bereich. Ich nehme mal einen anderen Bereich, den wir gerade hier in Köln, wo wir jetzt sitzen, auch noch dazu nehmen kann. Also beispielsweise der Bereich Bäckereien. Also wirklich Bäckereien auf einem hohen Niveau, die zum Beispiel nur 5 Brote backen und nichts anderes machen und das aber wirklich auf einem extrem hohen Niveau und wo ich das wirklich mit den Händen machen kann. Und das ist eben dann weit weg von diesem, ich sag mal, Industrie-Image, das man dann eher da drin hat.
Eine Mail wollte ich noch zitieren von unserer Hörerin Glück oder unserem Hörer Glück, ist nur der Vorname abgekürzt. Mit Blick auf die Berufswahl wird die Perspektive der Selbstständigkeit nie thematisiert. Welche Rolle spielt in der gelebten Berufsorientierung und Beratung die Option der Selbstständigkeit, sei es in Handel, Technik oder im Kreativwesen? Herr Timm.
Also es gibt viele Schüler, die durchaus schon konkrete Vorstellungen haben, dass sie irgendwann mal in der Selbstständigkeit arbeiten möchten. Ich bin jetzt selbstständig seit fast 20 Jahren, habe damit Ende meines Studiums ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Also man braucht ein gewisses Rüstzeug dazu, um sowas dann letztendlich erfolgreich machen zu können.
Sie sagten auch, dass solche Wünsche wie ich will reich werden oder ich will was Sicheres haben schon noch eine Rolle spielen in Ihrer abgekürzt Potenzialanalyse. Die allerletzte Frage an Sie, Lutz Timm. Was ist denn eigentlich mit der Frage, was will ich verdienen? Vermeiden Sie die?
Ich vermeide die. Leidenschaft geht vor Verdienst. Wenn ich Leidenschaft habe und Leistung bringe, kommt der Verdienst automatisch.
Schulabschluss und jetzt der Weg zum passenden Beruf. Das war unser Thema. Danke fürs Mitmachen, sagt Henning Hübert. Besonders an unsere Gäste. Michael Heister vom Bonner Bundesinstitut für Berufsbildung, dort Leiter der Abteilung Initiativen für die Berufsbildung. Lutz Timm, privater Berufsberater vom Timm-Institut für Bildungs- und Karriereberatung in Schwerte, Nordrhein-Westfalen. Und an Vincent Raue, berufenes Mitglied der Thüringer Landesschülervertretung. Dankeschön nach Ilmenau. Gleich das Musikmagazin Corso mit Sascha Zien. Ein Thema, mehr Tempo. TikTok-Trend, Musik im Vorspulmodus.